1953 bis 1968. Mao Zedong beschaffte Alan und Herbert falsche britische Pässe. Schon bald saßen die ehemaligen Gulag-Häftlinge unter einem Sonnenschirm an einem schneeweißen Strand der Insel Bali. Es wäre perfekt gewesen, wenn die wohlwollende Kellnerin nicht ständig alles verwechselt hätte. Was immer Alan und Herbert zu trinken bestellten, sie bekamen etwas anderes, wenn sie überhaupt etwas bekamen, denn manchmal verlief sich die Kellnerin auch am Strand. Sie hieß Nivayan Lakshmi, war 32 und hätte eigentlich schon längst unter der Haube sein müssen. Doch es war bekannt, dass sie ungefähr so viel gesunden Menschenverstand besaß wie Kodok, der balinesische Frosch. Daher war Nivayan Lakshmi auch übrig geblieben, als die Jungs sich ihre Mädchen suchten und die Mädchen ihre Jungs. Das hatte sie im Grunde gar nicht so sehr gestört, denn in männlicher Gesellschaft hatte sie sich schon immer unwohl gefühlt. Und in weiblicher auch, überhaupt in Gesellschaft. Bis jetzt. Denn mit einem der zwei neuen, weißen Hotelgäste war es irgendwie ganz besonders. Herbert hieß er. Und es kam ihr vor, als hätten sie so viel gemeinsam. Er war zwar sicher 30 Jahre älter als sie, aber das war ihr egal, denn sie war verliebt. Und ihre Liebe wurde erwidert. Herbert hatte noch nie jemanden getroffen, der auch nur annähernd so schwer von Begriff war wie er. Also erbat er sich von Alan die Hälfte der Dollars, die sie von Mao Zedong erhalten hatten. Damit suchte er Nivayan Lakshmis Vater auf und hielt um die Hand seiner Tochter an. 2 Wochen später wurde Hochzeit gefeiert, nachdem Herbert konvertiert war, zu irgendeiner Religion, deren Namen er schon wieder vergessen hatte. Aber sie war ganz lustig mit Elefantenköpfen und so. Ein paar Wochen versuchte Herbert, den Namen seiner neuen Frau zu lernen, aber schließlich gab er es auf. »Liebling«, sagte er, »wärst du sehr böse, wenn ich dich Amanda nenne?« Die beiden kauften sich ein Haus nicht weit von dem Hotel und dem Strand, an dem Alan seine Tage verbrachte. Amanda hängte die Kellnerei an den Nagel, denn sie hatten ja einen Riesenhaufen Dollars. Sie mochte ja schrecklich unintelligent sein, erklärte sie ihrem Mann, aber blöd war sie nicht. Dann erzählte sie, dass in Indonesien grundsätzlich alles käuflich sei und das sei sehr praktisch, wenn man Geld habe. Herbert verstand nicht recht, was seine Frau meinte, und da sie nur zu gut wusste, wie es ist, wenn man nichts versteht, erklärte sie ihm die Sache nicht näher, sondern sagte nur, »Sag einfach irgendwas, was du dir wünschen würdest, lieber Herbert.« »Wie meinst du das? Du meinst, zum Beispiel Auto fahren können?« Amanda entschuldigte sich, sie habe das ein oder andere zu erledigen. 3 Stunden später war sie wieder zu Hause. Sie brachte einen Führerschein mit, der auf Herberts Namen ausgestellt war. Sie drückte ihm auch noch ein Diplom in die Hand, das Herbert als geprüften Fahrschullehrer auswies, sowie den Kaufvertrag für die soeben erworbene Fahrschule. Das fand Herbert natürlich alles ganz großartig, aber deswegen konnte er doch jetzt nicht besser Auto fahren, oder? Doch in gewisser Weise eben schon, meinte Amanda. Denn jetzt sei er nämlich in der Position, selbst zu bestimmen, was gut Autofahren bedeutete. So war es eben im Leben. Richtig war nicht unbedingt das, was richtig war, sondern das, was von der maßgeblichen Person für richtig erklärt wurde. Da hellte sich Herberts Miene auf. Er hatte es verstanden. Die Fahrschule Einstein wurde ein voller Erfolg. Fast alle Inselbewohner, die den Führerschein machen wollten, nahmen Unterricht bei dem sympathischen Weißen. Nach 6 Monaten hatte Herbert die 2 anderen Fahrschulen der Insel aus dem Feld geschlagen und nun das Monopol. Amanda saß auch nicht tatenlos zu Hause. Sie gründete die Liberaldemokratische Freiheitspartei. Sie war der Ansicht, dass sich die 3 Worte liberal, demokratisch und Freiheit in diesem Zusammenhang gut machten. Sie fand sofort 6.000 erfundene Mitglieder, die es alle für eine gute Idee hielten, dass sie im nächsten Herbst bei den Gouverneurswahlen kandidierte. Die Wahlen waren für Amanda ein Erfolg auf der ganzen Linie. Sie gewann mit 80% der Stimmen, wohingegen ihr Konkurrent nur 22 erzielt hatte. Da die Summe mehr als 100 ergab, witterte der Konkurrent Wahlbetrug, doch ein Gericht schmetterte die Klage ab und drohte dem unterlegenen Kandidaten mit ernsthaften Konsequenzen, wenn er die neue Gouverneurin Frau Einstein weiter verleumden wolle. Kurz vor der Urteilsverkündung hatten sich Amanda und der Vorsitzende Richter auf ein Tässchen Tee getroffen. Aus Tagen wurden Wochen, aus Wochen wurden Monate, aus Monaten wurden Jahre, ohne dass Allan seiner Ferien überdrüssig wurde. Nach anderthalb Jahrzehnten hatte er außerdem immer noch einen Riesenhaufen Dollars übrig. Das war einerseits darauf zurückzuführen, dass es von vornherein eben ein Riesenhaufen gewesen war, aber auch darauf, dass Amanda und Herbert seit einer Weile das Hotel gehörte und sie Allan sofort zum Ehrengast erklärt hatten. Inzwischen war Allan 63 Jahre alt und bewegte sich immer noch nicht mehr als unbedingt notwendig. Amanda feierte unterdessen immer größere politische Erfolge. Sie war beliebt bei der breiten Masse. Das zeigte sich in diversen Untersuchungen, die das Institut für Statistik durchführte, welches ihre Schwester besaß und leitete. Der Kampf gegen die Korruption war einer der drei Hauptpunkte, den sich Amanda bei ihrer politischen Arbeit auf die Fahnen geschrieben hatte. Ihr zweites Anliegen war der Kampf gegen den Kommunismus. Der kam vor allem darin zum Ausdruck, dass sie kurz vor ihrer ersten Wiederwahl für ein Verbot der kommunistischen Partei auf Bali sorgte. Die wurde nämlich langsam größer, als für Amanda gut war. Beim dritten Punkt hatte sich Amanda von Herbert und Allan helfen lassen. Von den beiden erfuhr sie, dass es in vielen Gebieten der Welt überhaupt nicht normal war, das ganze Jahr über 30 Grad zu haben. Vor allem im sogenannten Europa war es wohl besonders kühl. Das brachte Amanda auf die Idee, dass es auf der Welt doch jede Menge steifgefrorene Reiche geben musste, die man ein bisschen aufmuntern konnte, indem man sie auf Bali auftauen ließ. Und so regte sie die Entwicklung des Fremdenverkehrs an, indem sie Baugenehmigungen für eine ganze Reihe von Luxushotels erteilte, auf Grundstücken, die sie vorher selbst erworben hatte. Amanda wurde nicht weniger als zweimal wiedergewählt, beim zweiten Mal ging die Anzahl der Stimmen und der Stimmberechtigten sogar glatt auf. Im Laufe der Jahre schenkte Amanda auch zwei Söhnen das Leben, zuerst Allan Einstein, dann Mao Einstein. Dann übernahm in Jakarta Suharto das Amt von Präsident Sukarno und eröffnete die Hatz auf Kommunisten, auf mutmaßliche Kommunisten, mögliche Kommunisten, ganz eventuelle Kommunisten und den einen oder anderen Unschuldigen. Bald waren zwischen 200.000 und 2 Millionen Menschen tot. Amanda Einstein wollte das Gouverneursamt einfach nicht mehr so viel Spaß machen wie früher. Ungefähr 80.000 Balinesen hatten bei den eifrigen Bestrebungen der Regierung in Jakarta, den Bürgern falsche Gedanken auszutreiben, ihr Leben lassen müssen. In dieser Phase ging Herbert in Rente. Und Amanda zog es ebenfalls in Erwägung, obwohl sie erst 43 war. Aber was sollte sie stattdessen mit ihrer Zeit anfangen? »Was halten Sie davon, indonesische Botschafterin in Paris zu werden?«, fragte Suharto sie gerade heraus, als er sich am Telefon bei ihr vorstellte. Er war im Bilde über Amandas resolutes Kommunistenverbot. Außerdem strebte er ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Männern und Frauen bei der Besetzung der Spitzenpositionen in den ausländischen Botschaften an. Wenn Amanda Einstein annahm, wäre das Verhältnis 24 zu 1. Herbert erzählte Allan, dass Amanda und er nach Paris ziehen würden und wenn Allan mitkommen wolle, würde ihm sein Freund einen falschen indonesischen Pass besorgen, als Ersatz für den falschen britischen, der inzwischen abgelaufen war. Außerdem würde der stellvertretende Botschafter ihm eine Anstellung in der Botschaft besorgen. Es sei zwar nicht nötig, dass Allan arbeitete, aber wenn er keine offizielle Beschäftigung habe, könne es sein, dass die Franzosen sich ganz schön anstellten. Die schauten nämlich ganz genau hin, bevor sie jemanden ins Land ließen. Allan nahm dankend an. Paris klang nach einem ruhigen, stabilen Fleckchen. Amanda trat ihren Dienst in der Botschaft am 1. Mai an. Man schrieb das Jahr 1968.